Für Menschen, die unter Migräne leiden, haben wir jetzt möglicherweise gute Nachrichten. Und das ist schön, denn gute Nachrichten können Menschen, die unter Migräne leiden, nun wirklich gebrauchen. Viel Spaß!
Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
Magnus, ich hoffe, die gute Nachricht beschränkt sich nicht darauf, dass wir beide nicht unter Migräne leiden. Das wäre gemein.
Zumal die Nachricht ja falsch wäre, weil ich habe eine Art von Migräne, das habe ich ja, glaube ich, schon mal erwähnt, nämlich eine Migräne ohne Migräne. Das ist eine Migräne, da hast du nur eine Aura, also eine Sehstörung.
Ja.
Dann folgt bei fast allen Leuten anschließend die Migräneattacke und bei mir nicht.
Genau, das habe ich auch. Das haben wir damals besprochen in unserer großartigen Folge mit allen Basics zum Thema Migräne, die man immer noch nachholen kann. Aber es ist eben so, das ist vielleicht ein bisschen lästig. Aber es hat überhaupt nichts gemein mit diesen furchtbaren Schmerzen und Ausfallerscheinungen, wenn man eine richtige Migräne hat.
Ja, richtige Migräne ist einfach eklig.
Ja.
Und sie ist wirklich so einschränkend, dass du eigentlich nicht zum Arbeitsplatz gehen kannst oder dass du wirklich ausfällst. Sie kann so heftig sein, dass du wirklich im Bett liegst und die Jalousien runtergemacht hast und nicht angesprochen werden kannst. Sie kann so schlimm sein, dass du wirklich richtig massiv drunter leidest und dass sie immer noch so ein bisschen als Frauenkrankheit gilt oder so, ist natürlich absoluter Tinnef.
Und selbst wenn es so wäre, heißt es nicht, dass man es nicht ernst nehmen muss. Möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen.
Guter Hinweis.
Also Endometriose zum Beispiel ist eine Frauenkrankheit. Sehr wichtig, dass man es ernst nimmt. Ja,
genau. Ich nehme alles zurück. Nein, also es ist bei Frauen häufiger, darüber hatten wir gesprochen. Was häufig übersehen wird, ist, dass sie auch bei Kindern vorkommt. Darüber hatten wir vielleicht gesprochen. Mhm. Und da wird sie dann eben ganz besonders häufig übersehen. Und bei Männern wird sie übersehen, weil ich habe doch keine Migräne, ich bin ein Mann. Unsinn. Und bei Kindern wird sie übersehen, weil sie klagen eher über Bauchschmerzen oder sie haben ganz merkwürdige Müdigkeit in einer Migräneattacke und sie klagen nicht unter Umständen spezifisch über Kopfschmerzen oder gar halbseitige Kopfschmerzen. Yeah. Und da wird das eben auch sehr lange übersehen. Und diese Verzögerung, die ist einfach ein Jammer und sie ist ein Jammer, der jetzt noch jammeriger ist. Den Begriff gibt es nicht, aber noch unangenehmer ist, weil wir einfach auch für den Intervall neue Medikamente haben. Also es gibt tatsächlich neue Medikamente, die deutliche Vorteile bieten gegenüber den bisherigen und das wollen wir erwähnen.
Und jetzt müssen wir der Fairness halber sagen, und wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir nicht grundsätzlich der Pharmaindustrie immer Böses unterstellen, aber wir müssen der Fairness halber sagen, dass es manchmal natürlich Medikamente gibt, wo man so lange so große Studien macht, bis man irgendwie aus der Statistik einen leichten Vorteil bei irgendwas, ja, ganz wenig weniger super schlimme Nebenwirkungen oder so und das dann irgendwie schön vermarktet. Also in diesem Fall redest du wirklich von neuen Medikamenten, die deutliche Fortschritte bringen.
Ja, und um das noch zu verstärken, was du gerade gesagt hast, häufig ist es dann so, dass du dann eben mit ganz vielen Studien, mit ganz vielen Patienten einen Hauch von einem leichten Vorteil gegenüber einem lange Jahre bewährten Medikament hast. Das hat dann den Nachteil, dass es deutlich teurer ist. Es hat aber einen zweiten Nachteil. Es hat nämlich den uncharmanten Nachteil, dass man es deutlich weniger gut kennt. Und ein brandneues Medikament auf dem Markt ist nicht dadurch, dass es neu ist, den anderen überlegen, sondern dadurch, dass es den anderen überlegen ist. Und man erkauft das Neue eben auch noch mit mangelnder Erfahrung.
Also was du sagen willst, ist, Studien sind gut und bei einer Zulassung hat man schon ganz viele Menschen mit diesem Medikament beobachtet, aber eben lange nicht so viele, als wenn dieses Medikament über ein paar Jahre oder gar Jahrzehnte auf dem Markt.
Genau. Und jetzt gibt es aber zwei Sachen eigentlich und die sind beide wirklich im Zusammenhang mit Migräne relevant und neu. Als ich angefangen habe, in der Neurologie zu arbeiten, und das ist jetzt wirklich, man sieht es nicht, man hört es nicht, aber es ist schon ein paar Jahre her, war es so, dass die Triptane gerade neu auf den Markt kamen. Mhm. Also vorher war es so, man kann sie mit Aspirin behandeln, also ASS, Acetylsalicylsäure, Handelsname Aspirin. Nicht wahnsinnig erfolgreich, man kann sie mit Ibuprofen behandeln oder Paracetamol. Okay, das ist der Schritt 1. Einigen kann man dadurch helfen oder sogar gut helfen. Ansonsten behandelt man die akute Attacke, wir reden nicht über den Intervall, sondern zunächst über die Attacke, in der Praxis dann auch mit einer Infusion mit Aspirin, das ist dann schon sehr wirksam. Und dann fing man an, als ich in die Klinik kam, sie mit einer Substanzgruppe Klasse zu behandeln, Triptane. Mhm. Am Ende des Namens der Medikamente steht immer der Begriff Triptan, Sumatriptan oder so. Mhm. Diese Dinger sind sehr lange und sehr bewährt. Also man kann sie als Tablette nehmen, man kann sie als Nasenspray übrigens auch nehmen mittlerweile. Nicht alle von denen, aber einige. Man kann sie als Spritze nehmen. Das mit dem Nasenspray ist hilfreich. Bei Migräne ist Übelkeit häufig ein ganz massives Mitsymptom. Und wenn du kurz davor stehst, dich zu übergeben, dann ist ein Medikament, was du einnimmst, das wird auch schlechter resorbiert. Also nicht nur dann, wenn du kotzt, ich bitte um Entschuldigung, sondern auch wenn du gerade eben nicht kotzt, wird es im Darm schlechter resorbiert. Insofern ist Nasenspray eine ziemlich gute Idee oder Spritze eben auch. Mhm. Der Nachteil bei diesen Triptanen war immer und ist immer noch, dass die Blutgefäße sich etwas zusammenziehen. Und das ist bei Patienten mit einer Herzinfarkt-Vorgeschichte oder einer Schlaganfall-Vorgeschichte oder so unangenehm, weil du, wenn sich dein Gefäße noch weiter zusammenziehen, eben befürchtest, dass dann was passieren kann. Mhm. Also es gab eine gewisse Menge von Patienten, denen konnten wir Triptane nicht verschreiben. Zumal auch Triptane nicht bei 100% geholfen haben. Bei, was weiß denn ich, 30%, 40%, 50% haben sie gut geholfen. Dann haben sie noch bei einigen Prozent einigermaßen geholfen. Aber es gibt eben eine Gruppe von mindestens einem Drittel, hilft sie gar nicht. Mhm. Das ist dann eben unangenehm. Und da gibt es jetzt eben ein neues Präparat, was in dieselbe Richtung wirkt. Eine Präparategruppe, die heißen Ditane. Die greifen denselben Rezeptor an. 5-HT1F. Klar.
Natürlich.
Genau diesen. Die greifen denselben Rezeptor an, aber sie haben keinerlei Wirkung auf die Blutgefäße. Insofern kann man die jetzt eben unbedenklich verschreiben, vermutlich, die sind sehr neu, vermutlich auch Leuten, die eben schon einen Herzinfarkt hatten oder so. Und das ist wirklich ein Riesenschritt nach vorne, weil du hast eben eine große Gruppe, die eben Gefäßerkrankungen hat, und wenn du denen ein hochwirksames Medikament nicht verschreiben kannst, ist das natürlich ein Problem.
Klar. Und jetzt gibt's was Neues.
Eben. Jetzt gibt es dieses Medikament. Das ist eben der eine neue Schritt. Mhm. Diese Dinge greifen in einen Kreislauf ein. Das ist eigentlich auch relativ neu. Also das ist jetzt nicht so eine Aha-Entdeckung von heute auf morgen, sondern es wird immer klarer, wo die Musik spielt. Die Musik spielt in einem Peptid, einem Eiweiß, das heißt CGRP, Calcitonin Gene Related Peptide. Klingt alles sehr kompliziert. Ist auch kompliziert, aber eigentlich ist dieses Molekül überall beteiligt. Mhm. Und bei diesen Triptanen oder Ditanen ist es so, dieser Rezeptor, auf den sie wirken, hat eben sehr viel mit der Ausschüttung von diesem CGRP zu tun. Mhm. Das Gehirn hat keine Schmerzrezeptoren, also dem Gehirn kann nichts wehtun. Aber den Hirnhäuten, die sind sehr empfindlich ausgestattet und es bewirkt eben in diesen Hirnhäuten eine Entzündungsreaktion, dieses CGRP. Und das bewirkt, dass die Gefäße sich weiten und das bewirkt, dass dann wirklich Schmerzrezeptoren reagieren und es einfach höllisch wehtut. Mhm. Und da greifen diese Dinge ein und sie greifen eben akut ein in die Migräneattacke und sind recht gut wirksam. Nicht bei allen gleich, aber recht gut.
Sind sie so gut oder besser wie die alten Medikamente? Und treffen sie eben sozusagen nur mehr Leute, die mit den alten Medikamenten Schwierigkeiten hatten? Oder wie kann man das im Verhältnis sagen? Oder also so, für manche ist das alte besser, für manche das neue? Man hat einfach eine Waffe mehr im Arsenal?
Naja, man hat eine Waffe mehr im Arsenal für Leute, die die anderen Waffen alle nicht benutzen durften. Also für die Leute, die eben diese Triptane nie benutzen durften, hat man jetzt eine neue Waffe, diese neue Substanzgruppe. Ansonsten fängt man mit den Allerweltsmedikamenten wie ASS, Ibuprofen, Paracetamol an. Das soll man auch tun. Und dann beginnt man mit Triptan, wenn man es denn darf, und dann kann man eben diese Ditane benutzen. Mhm. Es ist einfach ein neuer Pfeil im Köcher für Leute, die bisher keinen einzigen hatten. Diese Ditane sollen sogar noch spezifischer sein, weil sie einen Unterrezeptor, einen spezifischen, ansteuern und insofern noch präziser wirken. Wobei, wenn die anderen wirken, wirken sie ja eben auch.
Okay, sehr gut.
Und das ist jetzt die eine Sache, die neu ist. Ja. Also wir stellen uns jetzt einfach vor, dass dieses Peptid, CGRP, das ist einfach der Schuldige bei Migräne. Vielleicht unter anderem, aber jedenfalls irgendwie an entscheidender Stelle. Und jetzt gibt es eine neue Methode, nämlich Antikörper. Und diese Antikörper reagieren genau mit diesem CGRP und machen diesen Botenstoff unschädlich oder machen seinen Wirkungsort unschädlich. Und diese Antikörper, da gibt es jetzt mehrere, da gibt es einige, die dann tatsächlich an dieses Molekül andocken und es dadurch unschädlich machen. Mhm. Dass dieses Molekül mit der Migräne zu tun hat, das kann man auf zweierlei Arten messen. Man kann einerseits feststellen, dass Menschen, die Migräne haben, im Blut mehr davon haben. Mhm. Nicht viel, aber mehr als wir zum Beispiel. Wobei es eine interessante Frage ist, ob wir, die wir eben diese Teilmigräne haben, eben auch diesen Botenstoff haben, verstärkt. Das weiß ich nicht. Wenn Leute eine Migräneattacke haben, dann haben sie davon noch mehr, als sie sowieso schon mehr davon im Blut haben, in der Attacke. Und umgekehrt, wenn du dieses Molekül in die Blutbahn spritzt, also als Infusion, dann kannst du bei, wollte jetzt erst sagen, normalen Leuten, das nehme ich zurück, aber bei Nicht-Migränikern bewirkt es eigentlich nichts. Und bei Leuten, die Migräne haben, nicht in diesem Moment, aber grundsätzlich Migräne haben, kann oder wird das einen Migräneanfall auslösen. Das heißt also, es spricht schon sehr, sehr, sehr viel dafür, dass genau dieser Stoff verantwortlich ist für eine Migräneattacke.
Wobei, ja, aber nur, wenn er auf einen entsprechenden Rezeptor oder was auch immer trifft. Denn der Stoff selber scheint ja nichts zu machen, wenn du nicht empfänglich bist dafür. Ne? Habe ich richtig verstanden.
Genau. Und das ist natürlich interessant. Und wir haben jetzt eben diese Antikörper, die sich genau an diesen Stoff andocken und ihn unschädlich machen. Das sind die meisten dieser neuen Medikamente. Und dann gibt es eben ein neues Medikament, was stattdessen nicht den Botenstoff selber blockiert, sondern den Rezeptor blockiert. Also ein Botenstoff ist uns erstmal egal, wenn wir keinen Rezeptor dafür haben. Der Botenstoff muss an den Rezeptor andocken und dann bewirkt er dort etwas. Aber wenn diese Stelle schon besetzt ist, wenn die Tür zu ist, wenn die Tür verschlossen ist durch einen anderen Stoff, dann bewirkt es gar nichts. Und so kann man eben tatsächlich diese Antikörper benutzen, einmal tatsächlich in der akuten Attacke, vor allem aber eben auch im Intervall. Denn wenn Leute viele Migräneattacken haben, wenn sie eine schwere Migräne haben und richtig massiv darunter leiden, dann ist es so, dass wir bisher auch schon Intervallmedikamente verordnet haben. Also du kannst einiges tun, um die Häufigkeit dieser Migräneattacken zu reduzieren und auch die Anfallsstärke zu reduzieren. Und jetzt ist eben neu, dass man durch diese Antikörpergabe, die man dann spritzt, aber nicht täglich, sondern einmal die Woche, einmal einen Monat oder so, je nach Medikament, dass du dadurch eben wirklich den Leuten ein deutlich besseres Leben schenken kannst.
Wenn wir über Antikörper sprechen, dann denke ich natürlich sofort an eine Impfung. Jetzt ist eine Impfung natürlich nicht lukrativ. Also zumindest nicht, wenn man 2-3 Mal eine Impfdosis kriegt und man hätte dann vielleicht für immer eine Antikörperproduktion. Ist natürlich nicht so lukrativ, wie regelmäßig ein Medikament zu bekommen oder Antikörper gespritzt zu bekommen. Aber ist es theoretisch denkbar, dass man irgendwann so eine Art Migräneimpfung bekommt?
Bei der Impfung ist es so, dass du das Immunsystem dressierst. Dass das Immunsystem einen fremden Stoff kennenlernt und beim nächsten Mal darauf reagieren kann. Das ist hier ja ein bisschen anders, weil es eine körpereigene Sache ist, weil dieser Botenstoff auch nicht unwichtig ist in anderen Bereichen.
Aber wir sprechen trotzdem von Antikörpern.
Wir reden von Antikörpern, ja. Aber was wir mit diesen CGRP-Dingern tun, ist ja nicht, dass wir sie dem Immunsystem ausliefern, damit sie zerstört werden, sondern wir blockieren sie und machen sie dadurch unschädlich. Das ist anders, als wenn das Immunsystem ab sofort weiß, dass es dagegen vorgehen soll. Und bei dem Immunsystem wäre ich jetzt ein bisschen skeptisch, weil ich weiß nicht, ob wir ohne diesen Botenstoff insgesamt auskommen. In der Regel machen Botenstoffe nicht nur eines. Wahrscheinlich macht dieser Botenstoff nicht nur Migräne, sondern noch ganz andere Dinge. Wenn wir den insgesamt ausschalten würden, wäre das wahrscheinlich eine ganz schlechte Idee. Wahrscheinlich muss das fein dosiert werden, was dann eben auch erklärt, dass du eben nicht einmal im Jahrzehnt etwas spritzt, sondern tatsächlich eben einmal pro Woche oder einmal pro Monat oder so.
Und vielleicht muss man beobachten, wie das bei den unterschiedlichen Menschen wirkt. Ja, es ist ja auch sonst bei Medikamenten oft so, der eine braucht eben nur 5 Milligramm, um die gleiche Wirkung zu erzielen. Jemand anders braucht 20 Milligramm und so weiter und so fort. Das ist ja gang und gäbe bei allen möglichen Medikamenten.
Was übrigens ein ganz, ganz heißes Thema in der Medizin ist, weil wir waren neulich auf einer Tagung und dort stellte einer ein Problem vor, das war, ich habe es mir aufgeschrieben, aber ich glaube, es war ein Krebsmedikament. Und dieses Krebsmedikament hat man fein ausdosiert, austariert und gibt es dann in einer bestimmten Dosierung und man gibt es in der Regel dann auch noch abhängig von Körpergröße, Körpergewicht und so weiter. Jetzt gibt es aber einen seltenen Gendefekt, der zu einer Funktionsteilstörung der Leber führt, was man überhaupt nicht wusste. Und es kam dazu, dass dann eine Patientin starb an diesem Medikament. Das ist jetzt alles unverbindlich aus dem Gedächtnis. Das Problem war, dass ihre Leber dieses Medikament nicht so verstoffwechselt hat wie eine normale Leber in Anführungsstrichen, sondern vielleicht nur 10% der Abbauleistung hatte. Das heißt, das war bei ihr fast 10-fach überdosiert. Und wenn man das nicht weiß, ist das natürlich ein Riesenproblem. Eigentlich sollten wir darüber mal separat reden, aber das ist auch ein Problem, was zunehmend erkannt wird und was ja nicht nur dieses eine Medikament betrifft, sondern sehr viele. Und wir haben ja alle unterschiedliche Gene. Aber das Wissen darum, dass bestimmte Genveränderungen dazu führen, dass die Leberfunktion in dem und dem Bereich reduziert ist, kann natürlich lebensrettend sein. Also es wird immer mehr dazu kommen, dass wir Medikamente geben, nachdem wir vorher einen Gentest gemacht haben, der nichts mehr kostet, also ganz wenig, der aber sehr viele Informationen bietet, auch vor einer medikamentösen Behandlung.
Glaubst du, dass zu deinen Lebzeiten noch eine Art Dauermedikament erfunden wird, egal jetzt welcher Natur, was man regelmäßig nimmt, was wenig bis keine Nebenwirkungen hat und was dann dazu führt, dass Migränepatienten überhaupt nie mehr eine Migräne erleben?
Das glaube ich ganz sicher. Also ganz sicher ist falsch, aber das glaube ich ganz stark. Weil man jetzt wirklich den Mechanismus kennt. Das heißt ja nicht, dass man die Ursache kennt. Ja, also warum viel von diesem CGRP unterwegs ist, ist ja eine zweite Frage. Aber wir wissen zunehmend, dass das ein zentrales Problem ist oder das zentrale Problem und dass wir das behandeln können und dass wir das auch im Intervall behandeln können. Es gibt andere Behandlungen, die relativ einfach sind, über die haben wir gesprochen, aber immer dann, wenn das nicht wirkt, es geht immer darum, erst Beta-Blocker auszuprobieren oder erst dieses Antidepressivum auszuprobieren im Intervall oder Epilepsie-Medikamente gibt es auch und es ist natürlich ein guter Tipp, zunächst mal Ausdauersport anzufangen, weil der wirklich auch eine massive Auswirkung hat auf die Migränehäufigkeit oder Entspannungstechniken zu lernen. So, aber wenn das alles nicht hilft, und es gibt viele Leute, bei denen es nicht hilft, die es wirklich probieren, und die sind dann wirklich arm dran. Und bei diesen Leuten, glaube ich, haben wir jetzt eine gute Chance, wirklich einen ganz großen Schritt nach vorne zu machen. Und das wäre wirklich, wirklich wichtig, weil Migräne eine Sache ist. Ich kann es nicht beurteilen, du kannst nicht beurteilen, weil wir es nicht persönlich kennen. Aber die, die Migräne haben, beschreiben sie übelst und sie beschreiben sie so wie, und das finde ich ein schönes Bild, wie diesen Eiskopfschmerz. Also wenn dir das Eis vom Hörnchen runterzufallen droht und du nimmst eine ganze Kugel in den Mund und du drückst sie, weil du nicht anders kannst, gegen den Oberkiefer. Das, was dann passiert, das, wo du dann den Eindruck hast, da stößt dir ein Messer durch den Oberkiefer bis durchs Gehirn. Das ist Migräne und das ist schon übel.
Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns immer über Feedback an mail@gehirnfinger.de.